1 Million Wörter in einem Jahr schreiben. Autorin Andrea Wilk hat das geschafft, und zwar ohne dabei sich selbst zu übergehen, ohne es schreiben zu lassen. Und sie hatte dabei sogar noch Spaß. Wie geht das?
Das haben wir uns auch gefragt und genau nachgehakt, wie das alles funktioniert, wann sie überarbeitet hat. 23 Bücher sind daraus geworden. Also hört genau rein und kriegt mit, wie sie das geschafft hat.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Hier sind die zwei von der Talkstelle, der Podcast rund ums Schreiben und Veröffentlichen, ganz egal, ob im Self-Publishing und Verlag, mit seiner Folge 293 der ersten Folge im Jahr 2026. Und mir gegenüber sitzt die wunderbare, faszinierende, mitreißende und mir fällt kein weiteres Adjektiv ein, tolle Tamara Leonhardt, yay! Und ich bin Vera Nentwich, hey, und wir machen fantastische Aussagen heute und ihr werdet mitgerissen sein und ihr werdet ins Jahr starten wie noch nie.
So, das war jetzt aber auch alle Motivation für den Rest des Jahres, oder?
Ja, du merkst, ich habe zwischen den Tagen einige amerikanische Podcasts gehört und die fangen immer so an. Okay. Die sind immer fantastic und groundbreaking und sämtliche Gäste sind self-bestselling authors und die tollsten Wissenschaftler dieser Welt. Und da habe ich gesagt, da schneide ich mir jetzt mal ein Stückchen von ab. Bei uns ist das auch so. So. Okay.
Ja, also mit so viel Motivation habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, doch, das Jahresbeginn, da muss man doch nochmal wieder den Schwung aufnehmen und so. Ne? Ja, hast du keinen Schwung ins neue Jahr? Hast du keine Vorsätze, Pläne, Ideen?
Ich sammle noch. Ich bin tatsächlich ja auch nur halb da. Also ich habe noch gar nicht angefangen zu arbeiten, sondern mache quasi mit solchen Dingen wie jetzt Podcast aufzeichnen eine Wiedereingliederung. Also ich habe viel geruht und bin viel in mich gegangen und habe viel Journaling gemacht und Ideen gesammelt, aber das ist alles noch sehr unstrukturiert und ja, ich komm dann nächste Woche mit dem großen Wuhu. Okay.
Dann bin ich mal gespannt, was dann da nächste Woche auf mich zukommt. Nein, also klar, ich habe die Zeit schon auch genutzt, so ein bisschen mal die Dinge zu sortieren, letztlich auch Entscheidungen zu treffen. Und ja, trotz der Überschwänglichkeit, die Amerikanern so nahe ist, hat so der ein oder andere Podcast durchaus auch geholfen, mal wieder ein paar Dinge zu fokussieren. Mhm. Ja, also nein, ich bin bereits sehr im Schwung. Ich habe das Manuskript zu Bienes neuem Fall jetzt schon ins Lektorat gegeben.
Wow.
Mit Frau Appeldorn und der toten Diva, so heißt ja der nächste Fall.
Die bereits toten Diva?
Ich wollte diesmal endlich mal eine Frau umbringen. da bin ich bereits... habe ich bereits drei Kapitel geschrieben. Ich bin sehr im Schreibflow, habe mir da jetzt auch klare Ziele gesetzt. Und weil dieses Jahr muss ich es einfach rocken, sonst muss ich mir schnell überlegen, was ich da tue. Und um mal Albert Einstein zu zitieren, man kann nicht immer nur dasselbe tun und ein anderes Ergebnis erwarten.
Korrekt.
Insofern muss ich auch was ändern. Ja, ich habe natürlich dann auch gesagt, okay, jetzt wenn so meine Pläne zutreffen und im März dann Bienes neuer Fall rauskommt, der Titel ist übrigens Tote Vettern erben nicht. Mhm. Und nach Plan dann noch im Juni der neue Frau Appeldorn-Fall, muss ich ja im Herbst mindestens auch noch ein Buch raushauen. Ja, wie du weißt und ihr wisst, habe ich ja immer so diese Kirschkuchenliebe Idee, die mir da im Kopf herumschwirrt. Ich habe dann zwischen den Tagen ja auch schon mal so einen Anfang gemacht. Die Tamara hat's gelesen, hat mir auch ihr Feedback gegeben. Jetzt gestern kam das Feedback meiner Lektorin, was mich wieder sehr nachdenklich gestimmt hat. Mhm. Und ja, und jetzt gerade weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll.
Möchtest du das Feedback teilen oder noch drüber?
Ja, doch, ich hole gerade Luft. Naja, also sie war ja vorher schon skeptisch und die Skepsis ist bestehen geblieben. Und ja, und natürlich ist auch die grundlegende, also ich glaube, es ist die grundlegende Frage, die sie natürlich auch gestellt hat, warum ich überhaupt so einen Genrewechsel machen will. Und das ist eigentlich ja die grundlegende Frage, nicht?
Ich meine, ja. So, weißt du denn, warum du es willst?
Naja, also das Ziel ist ja eigentlich, mein Portfolio zu verbreitern. Weil wenn ich jetzt damit irgendwie auch einen finanziellen Erfolg haben will, muss ich einfach mehr liefern. So. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, du bist jetzt bei den meisten, die kennen dich durch Krimis, eher die leichteren, heiteren Krimis. Dann bleib doch in dem Bereich. Die Frage ist, die sich mir aber stellt, erreiche ich da dann wirklich, verbreitere ich damit wirklich mein Portfolio? Erreiche ich damit auch eine weitere Leserschaft oder ist es einfach nur mehr für meine bestehende? Klar, das sind dann auch schon mehr Verkäufe, aber ja, eigentlich müsste ja mein Ziel sein, meine Leserschaft zu verbreitern. Daraus kam halt der Gedanke ja vielleicht dann doch mit einem anderen Genre. Problem ist dann natürlich, das hatten wir ja schon mal diskutiert, wahrscheinlich müsste ich dann doch wie ein Pseudonym da drauf setzen. Klar, das kann ein offenes sein und muss dann in einem ganz neuen Bereich mir einen Namen machen, in dem ich bisher gar keinen habe. So, und das gilt halt irgendwie abzuwägen. So, jetzt also, bist du dran.
Ja, sorry, ich habe schon zweimal fast unterbrochen vor lauter. So, ja. Also einmal, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, wegen des Pseudonyms. Ehrlich gesagt, wenn der Titel und das Cover zeigen, es ist eine locker leichte Liebesgeschichte, fände ich das nicht schlimm, wenn da auch Vera Nentwich draufsteht. Mhm. Und ich finde, du schreibst ja sehr leichte, humorvolle Krimis und ich denke, dass deine Liebesgeschichten jetzt auch nicht so super dramatisch werden, sondern auch eher in diesem locker, flockig, leichten Bereich oder so. Mhm. Insofern passt das ja schon mal gut zusammen. Also da sehe ich jetzt auch vom Namen her kein Problem. Und insofern ist da sicher auch eine große Schnittmenge zwischen Krimi- und Liebesromanlesenden. Ich glaube aber schon, dass es auch Leute gibt, die genau solche Liebesromane aktiv suchen und die auch so leichte Krimis lesen würden, aber vielleicht nicht so direkt danach suchen und auf dem Weg dann vielleicht draufstoßen könnten. Also ich finde, das passt sehr gut zusammen. Und also ich habe gerade mir selbst die Frage gestellt, weil ich ja, also zum einen habe ich ja den Genrewechsel vollzogen vom Liebesroman zum Drama. Und das war für mich eindeutig, weil ich was anderes, also weil ich keine Liebesromane mehr schreiben wollte. Mhm. Ich fühle mich jetzt sehr, sehr wohl in diesem Bereich und habe auch schon, wie gesagt, fange jetzt mit dem Neuen an und habe da auch schon weiterlaufend Pläne. Aber gleichzeitig reizt es mich auch unglaublich, mal einen Thriller zu schreiben. Und ich glaube, auch da ist so eine gewisse Schnittmenge, weil Drama, das sind doch eher schwere, intensive Gefühle und Thriller ist dann im Vergleich zum humorvollen Krimi auch ein bisschen schwerer und geht viel auch auf die menschliche Psyche ein. Also da sehe ich auch eine große Schnittmenge und dasselbe sehe ich eigentlich bei dir, bei diesen zwei Varianten, aber eben auch, ich sag mal, am Rand der beiden Kreise Leute, die vielleicht das, was du jetzt machst, noch nicht suchen würden, aber es auch lesen würden, wenn sie dich mal kennengelernt haben. Das ist mein Eindruck.
Also du wärst eher für den Genre, für die Genre-Erweiterung.
Ja, ich bin halt generell, also den Satz habe ich jetzt auch gerade vergessen, weil, also wie gesagt, der erste Genrewechsel war halt, weil ich will da weg. Und jetzt, dass ich immer mal wieder an Thriller denke, ist jetzt kein, ich will dann wieder komplett wechseln, sondern das ist wirklich so ein, das würde mich auch reizen. Und ich bin halt ein Mensch, ich mag halt gerne viele verschiedene Dinge ausprobieren und ich will mich halt nicht auf eins einschränken. Und deswegen ist bei mir das, warum würde ich das machen, halt sehr viel stärker als jetzt irgendwelche strategischen Überlegungen, weil für mich halt die Lust am Schreiben auch, also so wichtig ist, dass ich, dass ich ohne die macht das ganze Konzept für mich keinen Sinn.
Gut, das kann ich.
Wenn du sagst, du hast Bock auf sowas, glaube ich schon, dass es vom Konzept her stimmig sein könnte. Das ist mein persönlicher Eindruck.
Ja, aber wie gesagt, jetzt im Gegensatz zu dir ist ja mein wirklich jetzt auch erklärtes und vielleicht auch notwendiges Ziel, da wirklich auch jetzt einen finanziellen Erfolg mit zu erreichen.
Ja gut, da sind wir schon auf einen, also ich muss jetzt nicht komplett davon leben, aber das ist schon der Punkt, an dem ich jetzt auch bin, dass ich sage, ich will so viel damit umsetzen können, dass ich mir mehr Zeit zum Schreiben erkaufen kann. Ist jetzt ein anderer Hintergrund im Prinzip, aber am Ende soll es auch finanziell erfolgreicher werden.
Ja, aber dann stellt sich doch wirklich die Frage, ob so ein Genre-Erweiterung da der strategisch richtige Weg ist. Also ich meine, wenn man viele Experten fragt und wenn man auch Verlage fragt, dann sagen die ganz klar, bleib bei deiner Marke.
Ja, aber wenn ich das Bedürfnis habe, was zu machen oder die Lust auf etwas habe, dann ist es mir ehrlich gesagt ziemlich egal, was irgendwelche Experten, die ich nicht persönlich kenne, irgendwo erzählen.
Ja, das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, wenn da ein konkretes Ziel ist, wobei es ja jetzt nicht ist, dass ich jetzt mich total überwinden müsste, einen weiteren Krimi zu schreiben. Mhm. Ne? Also das ist wirklich jetzt eine rein strategische Entscheidung.
Mhm. So, ne? Die Frage ist halt, kannst du eine dritte Krimi-Reihe so deutlich von Appeldorn und Hagen unterscheiden, dass es, also ich meine, du siehst ja schon einen Einbruch zwischen Biene und Frau Appeldorn.
Ja, wobei der Einbruch ist jetzt so meine Erkenntnis auch jetzt so nach den letzten Monaten wohl eher einfach auch mit der Anzahl Bücher in der Reihe zu tun haben. Ne? Also man merkt jetzt schon, dass jetzt die Nachfrage an den ersten Fällen von Frau Appeldorn steigt. Gerade gestern kam wieder eine Bestellung von Liebrig und so. Also ich.
Ich meine ist, nach deiner Logik, wenn du deine Fans weiter mit Krimis bedienst, also nach der Logik müssten ja alle, die Biene Hagen lesen, auch Appeldorn lesen und dann auch Ermittler XY lesen.
Ja, also man müsste schon sehen, ein bisschen genauer recherchieren, wie ich das positioniere, ob ich da noch andere Leserkreise, die bisher von meinen Krimis nicht viel mitbekommen habe, erreichen. Also ich bekomme relativ gerade in letzter Zeit nach der Nominierung, wo der Frau Appeldorn-Titel einfach nochmal besichtbar geworden ist, von relativ vielen, selbst von Menschen, von denen ich weiß, dass die sehr viel Biene-Hagen-Krimis gelesen haben, die Rückmeldung, ach, dass sie von Frau Appeldorn noch gar nichts mitbekommen hätten. So, also selbst von Rezensenten, die mich da schon länger begleiten, kriege ich dieses Feedback.
Was machst du denn in den Büchern keine Verweise?
Doch, sicher. Aber klar, wenn die gerade die ersten Biene Hagen, da gab es ja noch keinen Frau Appeldorn.
Ja, klar.
Ich müsste jetzt mal im Nachgang zumindest die E-Books mal aktualisieren an der Ecke. Das muss ich mir mal machen. So, also ja. Und wenn ich jetzt so einen männlichen Ermittler habe und der ein bisschen anders ist oder sowas, vielleicht auch in einer anderen Region, ne? Vielleicht da wirklich in Paris oder sowas, keine Ahnung, ja, dann ist das schon, dann spricht das andere an, die dann dazukommen. Ne? Mhm. Und ich meine, bei Liebesromanen sprechen wir uns nichts vor, da müsste ich ja auch erstmal die Leserschaft dafür interessieren und finden. Und
ja, klar.
So, ne? Und da muss ich mir viel mehr noch einen Namen machen.
Ne? Ja, das ist klar. Also die Anstrengung des Marketings ist da sicher noch ein bisschen stärker. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die mögliche Anzahl Menschen, die du ganz neu findest, halt auch etwas größer ist, weil wenn ich heitere Krimis lese, bin ich wahrscheinlich mal irgendwann über dich gestolpert.
Ja, ich befürchte, dass das leider nicht so ist. Aber die Chance ist natürlich schon ein bisschen größer, das ist schon wahr, ja. Ja, ich weiß, also vielleicht, wenn ihr da draußen jetzt unser längeres Vorgeplänkel und Strategiegespräch mitbekommen habt, gebt mir doch gerne mal Rückmeldung, was ihr so sagt. Also nicht, es geht nicht darum, worauf ich Lust habe, also nicht dieses Wort, schreib doch einfach, du willst. Darum geht's nicht. Ich muss jetzt wirklich bewusst eine geschäftliche Entscheidung treffen. Und da, ne, und wie gesagt, vom Wollen und Tun kann ich mir beides vorstellen.
Ich habe über die Ferienzeit noch mal ein kleines Büchlein angefangen. Jetzt ist mir der Titel leider entfallen. Da geht's um The Mental Game of Writing. Also da geht's darum, wie man halt mental mit dem ganzen Schreiben und Veröffentlichen und allem, was da drumherum steht, gut zurechtkommt und wie man da so seinen Weg findet. Und da war eine sehr schöne Grafik mit drei sich überlappenden Kreisen. Der eine ist, was die Leute lesen wollen. Der zweite Kreis ist, was du gut kannst. Und der dritte Kreis ist, worauf du richtig, richtig Bock hast. Und da, wo die drei Kreise sich überlappen, das ist der Sweet Spot.
Genau, so da ist
und
es.
Und ich sehe halt gerade, dass du diesen einen Kreis, worauf ich wirklich, wirklich Bock habe, gar nicht ernst nimmst und dann in einem Dreivierteljahr wieder da hängst und sagst, oh, Schreiben macht eigentlich keinen Spaß.
Oh nee, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, so, also abgesehen davon, ne, wenn ich einen gewissen geschäftlichen Erfolg feststelle, dann macht das schon auch Spaß.
Ja, bist du so extrinsisch motiviert?
Ja, ich bin sehr extrinsisch motiviert. Also
ich nämlich gar nicht.
Alles, was irgendwie mir Applaus oder ein Erfolgserlebnis gibt, da stürze ich mich voll draus. Hast du das noch nicht mitbekommen?
Also, ja, das Ergebnis.
Wir gehen jetzt ins siebte Podcast hier.
Du stürzt dich auf das Ergebnis und das Veröffentlichen, aber die Zeit, während du dieses Produkt herstellen musst, wenn du in der Zeit auch richtig Spaß dran hättest, das wäre doch geil.
Also ist momentan tatsächlich ja? so. Also Siehste? Ganz ehrlich. Ja, ja. Also schön. Momentan, ich übersteige jeden Morgen meinen Wordcount um mindestens 50%. Deswegen bin ich wahrscheinlich in Rekordzeit mit Frau Appeldorn fertig. Gut, ich will es nicht verschreien. Vielleicht kommt jetzt auch, wenn die Mitte kommt, dann wird es ja immer schwieriger. Nein, also ich habe da wirklich sehr auch an mir jetzt mental gearbeitet und so diese Schön. Konkrete Entscheidung, dass das Autorinnen sein, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge ja schon gesagt, dass das jetzt einfach nicht nur einfach was nebenbei ist, sondern dass es Teil meines Jobs ist, die hat bei mir wirklich so ein bisschen was verändert.
Cool.
Und nö, von daher bin ich gerade sehr gut im Schwung und ich kann mir auch da mir einen coolen Krimi-Menschen ausdenken. Ich meine, meine Lektorin sagt ja immer, ich soll aus dem Viktor mit dem Kirschkuchen einen Ermittler machen. Der kann ja weiter Kirschkuchen irgendwie riechen. Hm. Habe ich noch nicht konkret darüber nachgedacht. Aber so ein wortkarger Kirschkuchen und riechenden Klempner als Ermittler ist doch vielleicht auch ganz witzig.
Geh mal in dich.
Geh mal in dich. Und dann, wie gesagt, ich hoffe sehr auf euren großflächigen Rat und will dabei noch kurz ein Shoutout machen, weil wir haben zum Jahresbeginn einen wirklich ganz tollen lieben Gruß von Cindy bekommen. Hier nochmal einen Gruß an dich zurück. Und ich möchte das nochmal aufnehmen, um zu sagen, dass wir uns wirklich immer sehr um Post freuen. Vielen Dank dafür. Das hat uns sehr gut getan. Ich muss mich daran zurückerinnern, was ja jetzt schon fast, was schon fast 6 Jahre her ist, ist gigantisch, dass wir mal eine Rubrik hatten. Wir haben Post, die mussten wir irgendwann einstellen, weil einfach keine Post kam.
Ich glaube, da haben wir aber sogar Insta-Kommentare.
Ja, da haben wir alles genommen, was wir kriegen konnten. Ne? Also, Leute, schreibt mir, gebt unser Feedback und wir antworten auch.
Aber da habe ich gerade vorhin eine Erwähnung von dir übergangen, als du sagtest, wir gehen ins siebte Podcast. Ja, das ist natürlich schon sehr spannend und unglaublich.
Ja, und wir haben ja wirklich, das habe ich ja auch letztes Mal wirklich die letzten Monate alle unsere bisherigen Erfolge getoppt. Der Dezember, obwohl wir da eine Folge weniger hatten, war der erfolgreichste Dezember ever und der zweiterfolgreichste Monat überhaupt.
Wow.
Ich habe auch, das wird dem einen oder anderen auffallen, ein paar Korrekturen gemacht. Ich habe zum Beispiel auch unseren Podcast-Titel noch einen kleinen Untertitel gegeben. Wenn mir aufgefallen ist, so über den Tagen, dass wir beim Stichwort schreiben und so auf Spotify gar nicht gefunden wurden. Das habe ich jetzt geändert. Also es geht jetzt dieses Jahr sowas von voll ab. Nicht nur bei mir, sondern beim Podcast und Tamara reißen wir sowas von mit. Ne?
Du, wie gesagt, ich bin gerade noch so ein bisschen am zäh anlaufen, aber ich bin definitiv sehr entschlossen, dass das ein ganz tolles Jahr wird und dass ich auch schreib- und buchverkaufstechnisch ganz viel reißen will und werde. Ja, ich ich bin nur noch gerade so ein bisschen neujahrsträge und so ein bisschen schnupfig und so, aber ich merke schon, wie ich jetzt durch das Gespräch mit dir auch nochmal einen kleinen Energieschub bekommen habe.
Super, haha. So, und der Schub, da setzen wir jetzt einen drauf, weil wir haben einen Gast, der sich da ein ganz besonderes Ziel im letzten Jahr schon gesteckt hat. Und das kann so einen richtigen Schub für dieses Jahr geben.
Genau, unser Gast hatte ein super großes, spannendes Ziel und überhaupt passt sie eigentlich perfekt in die erste Folge im neuen Jahr, weil sie eine der ganz großen Motivations- und Selbstliebe-Menschen in unserer Buchbubble ist. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass sie wieder mal bei uns ist. Ganz herzlich willkommen, Andrea Wilk.
Yay, danke schön, was für eine Ankündigung. Wie schön, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ich freue mich
ja.
sehr, aber wir haben gerne.
Wir haben jetzt auch große Erwartungen. Ne? Du musst uns jetzt sowas von den Schwung bringen. Wobei ich bin gerade in Schwung. Bei Tamara müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und, so.
Ich habe ja gelernt, mit Erwartungen umzugehen, von daher.
Ja, genau. Und du kannst ja auch, hast du vorhin im Vorgespräch schon erwähnt, du kannst uns ja auch einfach lassen. Du hast ja Let Them von Mel Robbins gelesen. Ne? So. Ist sie ein Grund dafür, dass du dir so ein riesiges Ziel für das letzte Jahr vorgenommen hast?
Nein.
Gar nicht. Nein. Dann wollen wir erstmal zählen, was war das Ziel? Magst du das mal sagen?
Also das Ziel war, 1 Million Wörter innerhalb von 12 Monaten zu schreiben, und zwar vom 1.1. bis zum 31.12.
Und, hast du es geschafft?
Ich hab's geschafft.
Wahnsinn. Also ich muss es mal kurz so einsortieren. Ich nehme jetzt mal die Pause, in der ich nicht geschrieben habe, raus. Aber sagen wir mal, ich habe in einem Jahr 90.000 Wörter geschrieben und du einfach 1 Million. Das ist für mich absolut unvorstellbar. Wie schafft man das? Also ich habe das auf Insta gesehen und ich glaube, bei vielen anderen hätte ich gesagt, ja gut, und dafür halt nervlich am Ende und wahrscheinlich sowieso alles nur KI und überhaupt. Aber bei dir weiß ich ja oder gehe ich einfach davon aus, dass du das so hinbekommen hast, dass du nicht alle 2 Wochen irgendwie eine neue Burnout-Therapie starten musstest. Also wie ist das möglich?
Es freut mich erstmal sehr, dass du mich so einschätzt. Das finde ich sehr, sehr schön. Es ist tatsächlich eine der Ängste, die ich so in mir trage, dass jetzt alle denken, das hat sie doch mit KI gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe wirklich jedes Wort selber geschrieben. Und wie ich das gemacht habe, für mich hängen Ziele immer mit Entscheidungen zusammen. Das heißt, ich habe mich im Dezember 2024 dafür entschieden, das zu machen. Mhm. Und wenn ich mich für was entscheide, dann finde ich Wege, um diese Entscheidung umzusetzen. Und das Erste war, dass ich mir einmal ausrechne, wie viele Wörter muss ich denn dann eigentlich am Tag schreiben? Und ich bin dann bei 3.000 gelandet. Und wenn du 3.000 Wörter am Tag schreibst, dann kommst du in 365 Tagen auf 1.095.000 ungefähr. Und damit ist ja schon mal ein Puffer von fast 10% drin, wenn man das so macht. Und dann habe ich, und ich glaube, das ist das, was viele immer verwechseln. Ich habe mir eine Priorität für dieses Jahr gesetzt, als Autorin. Natürlich privat ist was anderes. Ja. Und diese Priorität war das Schreiben. Das heißt, alles, was ich theoretisch jeden Tag gemacht habe, stand hinter dem Schreiben hinterher. Und wenn ich es nicht geschafft hatte, morgens gleich als erstes zu schreiben, dann habe ich abends noch geschrieben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch Tage hatte, an denen ich 0 geschrieben habe oder an denen ich nur 500 Wörter geschrieben habe. Es war tatsächlich sehr chaotisch und im Durchschnitt habe ich ungefähr 3.000 Wörter geschrieben. Ich glaube, es waren 2.800 Wörter, die ich täglich geschrieben habe im Durchschnitt. Aber ich hatte auch einige Tage mit 8.000 Wörtern. Also es war sehr chaotisch letztendlich, was den Umständen meines Lebens einfach geschuldet war, weil ich gleich im Januar hat ein enges Familienmitglied von mir eine Krebsdiagnose bekommen und für mich war sofort klar, ich werde sie da begleiten, soweit ich das kann. Das heißt, über mehrere Monate waren jeweils 2 Tage in meiner Arbeitswoche weg. Mehr oder weniger weg. Mhm. Ich habe dann halt trotzdem versucht, in dieser Zeit zu schreiben, aber natürlich hat das ist dann die Sache mit der Priorität im Privaten. Die überdeckt immer die Priorität als Autorin. Privat ist für mich immer wichtiger, als Autorin zu sein. Deswegen habe ich zum Beispiel 1 Monat lang auch fast gar nicht geschrieben, weil ich in der Zeit gesagt habe, ich brauche diesen Raum für mich, um zu reisen, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen und um einfach mal abzuschalten. Aber das rächt sich dann am Ende des Jahres, weil man dann halt sieht, jetzt fehlen ein paar Wörter.
Jetzt, bevor wir nachher mal so aufs Detail gehen, da habe ich noch jede Menge Detailfragen, muss ich erstmal eine grundsätzliche Frage stellen. Die hatte ich letzte Woche, habe ich bei uns in der Tageszeitung Artikel gelesen über einen jungen Mann in Krefeld, der jeden Monat einen Ultramarathon läuft. Und da habe ich gedacht, ja super, tolle sportliche Leistung. Aber warum in drei Gottes Namen tut man sich das an? Und dieselbe Frage möchte ich dir stellen. Warum in drei Gottes Namen wolltest du eine Million Wörter schreiben?
Ist ganz lustig. Ich habe gerade ein Video von einer, ich folge auf YouTube jemanden, die hat ADHS. Und sie hat ziemlich genau in die Richtung gesprochen, nämlich, dass man Dinge eigentlich gar nicht tun sollte, weil man damit davon irgendwas hat, sondern weil man neugierig darauf ist. Und so war es letztendlich bei mir. Ich habe.
Vera, hast du gehört? Sorry, wir hatten im Vorgespräch gerade genau dieses Gespräch.
Ja, sehr gut.
Nee, das glaube ich. Ich glaube, da setzt du Bezug hin, den ich so nicht sehe, aber lass dich erstmal ausnehmen.
Und ich habe im November 2024 war ich auf so einem Mastermind-Treffen mit 8 anderen Autorinnen. Und da habe ich so ein paar Impulse bekommen, was ich gerne schreiben würde. Und darunter waren zum Beispiel Ostseeromane, aber Kurzromane wollte ich schreiben. Und das hatte ich bis dahin noch nicht gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fange im Dezember damit an. Und habe dann im Dezember 3 Wochen lang jeden Tag 3000 Wörter geschrieben, einfach so, weil ich halt eine komplette Reihe schreiben wollte und wollte da aber nicht so viel Zeit mit verbringen. Und dann dachte ich, okay, wenn ich 3000 Wörter am Tag schreibe, dann passt das. Und dann, so nach 10 Tagen, dachte ich mir, wenn du das jetzt ein Jahr machst, dann bist du ja bei der Million Wörter. Und vielleicht versuche ich es einfach mal, diese Million zu schreiben. Und das war halt wirklich so ein, es hat sich mehr oder weniger ergeben, dieses Ziel. Es war jetzt nicht ein, oh, ich muss mich jetzt groß herausfordern, ich muss es den anderen zeigen oder ich muss besonders viele Bücher schreiben. Es war wirklich, also ich fordere mich gern selbst heraus, ich gehe gern an meine Grenzen, ich gucke gern, was ich schaffen kann. Und ich bin tatsächlich auch so, dass ich gerne so Neinsager so ein bisschen vom Gegenteil überzeuge. Aber das war nicht der Grund. Der Grund war wirklich, es auszuprobieren. Ich experimentiere total gern. Und halt auch einfach, weil ich gesehen habe, es ist möglich. Es ist möglich für mich, weil ich schnell schreibe, weil ich wahnsinnig viele Ideen habe, weil ich wahnsinnig viele Projekte gerne umsetzen möchte, auch in verschiedenen Genres schreiben möchte. Und es hat mich einfach sehr inspiriert, dieses Ziel. Ich habe sofort gemerkt, als ich den Gedanken hatte, 1 Million Wörter in einem Jahr zu schreiben, ist was in mir aufgegangen. Also meine Intuition hat sofort gesagt, yes, das machen wir, das probieren wir.
Aber ich frage mich jetzt die ganze Zeit, klar, also Neugier ist etwas, was mir nicht fremd ist. Und ich mag auch, eigentlich jeden Tag möchte ich was Neues erleben. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich kann irgendwie an dem Zustand, jetzt 1 Million Wörter geschrieben zu haben, nicht groß was anderes als Erlebnis mir vorstellen, als jetzt irgendwie am Tag 3000 zu schreiben, was für mich auch schon viel wäre. Wo ist denn
da
der Unterschied?
Ich glaube, die Frage ist, was hat es mit dir gemacht?
Ja, was ist denn da? Oder warst du denn am Ende enttäuscht, dass jetzt habe ich 1 Million geschrieben und alles ist noch genau wie vorher?
Nee, tatsächlich war es gar nicht so. Am 27.12. hatte ich das millionste Wort quasi geschrieben und ich konnte absehen, dass ich schreibe. Ich habe es deswegen sogar auf Video und ich habe geweint. Danach bin ich durch die Wohnung getanzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es mich so überwältigt, dieses Ziel zu erreichen, weil ich tatsächlich manchmal so ein kleines Dopaminproblem habe, dass wenn ich meine Ziele erreiche, dass ich dann wirklich so denke, ja, jetzt hast du es halt erreicht. Aber das war in dem Fall komplett anders. Ich glaube auch, weil es in den letzten 2 Monaten so unerreichbar dann doch für mich schien und ich da dann stellenweise schon gar nicht mehr dran geglaubt habe und dann aber für mich so losgegangen bin und wirklich nochmal ganz anders verstanden habe, was es bedeutet, eine Priorität zu setzen. Und ich glaube schon, dass es mich sehr verändert hat, weil es mir gezeigt hat, dass letztendlich schon in gewisser Weise alles möglich ist. Und dass ich, wenn ich wirklich mich auf etwas fokussiere, dass ich es dann auch erreichen kann.
Das finde ich eine sehr wichtige Botschaft, die ich gerne allen Menschen da draußen zurufen möchte. Ich finde, dass in unserer Gesellschaft viel zu oft kann ich und geredet wird und viele Menschen ja unter ihrem Potenzial bleiben. Das nervt mich jedes Mal. Ich habe ein Problem damit, dass ich mir immer erstmal alles zutraue und dann allerdings feststelle, dass das Arbeit ist. Und dann habe ich, das erkennt man an meinem Klavier, was da seit ungenutzt steht und meinen doch immer noch begrenzten Französischfähigkeiten. Aber ich komme vom Thema ab. Okay, 1 Million Wörter geschrieben. Jetzt muss ich gestehen, Ich habe ein paar mehr Wörter als Tamara geschrieben, aber von der Million bin ich doch weit weg. Und ich habe selbst dann, wenn ich jetzt den nächsten Krimi schreibe, oft immer das Gefühl, diese Phrase hast du jetzt aber schon 100 Mal geschrieben. Mhm. Das muss ich ja bei dir potenziert haben. Wie oft hast du eher nickte geschrieben? Oder
ja.
Oder nippte, bei mir tippen die immer am Kaffee.
Ist ja. Lustig, ich hatte irgendwann ist mir aufgefallen, wie oft ich das Wort hinterher schreibe. Da dachte ich so, also, hä? Das ist so ein random Wort und es ist mir dann total aufgefallen. Ich glaube, mein großer Vorteil ist, dass ich wirklich in verschiedenen Genres schreibe. Also ich habe in der Zeit sehr tiefgründige Liebesromane geschrieben, die nicht in Deutschland spielen. Ich habe die Ostsee-Romane, Kurzromane geschrieben, die sich ja dann doch nochmal anders schreiben. Ich habe einen Thriller geschrieben, den habe ich in 8 Tagen geschrieben, das war völlig verrückt. Ich habe 2 Sachbücher geschrieben und dann habe ich noch die Inspirationsromane geschrieben. Also es hat sich schon sehr abgewechselt, aber natürlich bestimmte Sachen wiederholen sich und ich hatte öfter als in den vergangenen Jahren das Gefühl, die Leute, die alle deine Bücher lesen, denken sich wahrscheinlich, habe ich schon gelesen. Aber es ist nicht so, weil jede Geschichte ist ja dann doch anders und diese Phrasen, die man dann da drin hat, die wechseln sich schon ab, besonders wenn man selbst nebenbei noch viel andere Bücher liest oder hört. Und dann nimmt man ja doch immer irgendwie noch was Neues auf. Ich schreibe dann zum Beispiel nicht mehr nur, es dauerte ein paar Sekunden, sondern ich habe dann jetzt gelernt auch zu schreiben, es dauerte ein paar Atemzüge oder es dauerte ein paar Herzschläge, irgendwie so in die Richtung. Ne? Ich finde auch, das war spannend, das habe ich auch in dem Video vorher nochmal gehört, dieses Quality over Quantity hält uns ganz oft davon ab, uns zu entwickeln. Das heißt, wenn wir immer versuchen, das Beste zu schreiben und wirklich die Qualität von einer Sache sehr hoch zu holen, dann nehmen wir uns die Möglichkeit zu üben letztendlich. Und das heißt, je mehr ich schreibe, desto mehr kann ich auch variieren und desto mehr erkenne ich, glaube ich, auch, dass ich bestimmte Sachen öfter schreibe. Wenn ich jetzt bloß alle halbe Jahre ein Buch schreibe, dann habe ich ja vergessen, was ich in dem anderen Buch schon drin hatte. Und ich glaube, es fällt einem einfach mehr auf, es nervt einen auch mehr, ganz bestimmt. Und es weckt auch viel mehr Selbstzweifel in dem Moment, weil man halt denkt, ich schreibe immer das Gleiche, tut man aber nicht. Hoffe ich. Und dann gibt es ja immer noch Lektorinnen und Korrektorinnen und Testleserinnen, die einen dann darauf hinweisen können, wenn es dann noch zu viel ist.
Also bei mir nippeln sie schon sehr oft am Kaffee. Aber
mache ich jetzt auch gerade mal.
ja. Aber jetzt ist natürlich, da wirfst du direkt die Gegenfrage auf. Also ich meine, wir wollen ja jetzt keine Massenware abliefern. Wir wollen ja schon auch ein qualitativ gutes Buch schreiben. Und da muss man auch manchmal an ein paar Sätzen und so feilen. Ne? Also so die ganz literarischen Schreiber und Schreiberinnen, die ja also gerade in so diversen Verlagen, die schreiben 2 Jahre an so einem Buch. Ne? Und so, weil sie dann wirklich an Sätzen feilen und sowas. Ne? Also so manchem Literaten, der wird jetzt schockiert sich abwenden. Was sagst du denn denen?
2 Dinge sage ich denen. Erstens, dass jeder anders schreibt. Also ich kenne auch ganz viele AutorInnen, die wirklich an jedem Absatz feilen, den sie schreiben. Ich habe das von Anfang an nicht gemacht, weil ich gleich am Anfang mal den Rat bekommen habe, dass ja dieser Absatz möglicherweise Lektorat rausfällt oder auch schon in meiner ersten Überarbeitung. Deswegen, klar, wenn ich beim Schreiben merke, okay, das ist jetzt ein Wort, was ich wiederholt habe, dann versuche ich schon ein anderes zu finden und ich versuche auch meine Sätze, also ich glaube, das mache ich schon auch automatisch. Ich habe jetzt insgesamt über 60 Bücher geschrieben. Ich verliere immer den Überblick. Das heißt, ich glaube, wenn man sehr viel schreibt, dann sieht man schon ganz anders seine Texte, als wenn man jetzt sein erstes oder zweites Buch schreibt. Das ist schon ein Unterschied. Und dann kommt ja auch immer noch halt genau dieses Überarbeiten dazu. Das heißt, ein Buch muss ja nicht in dem Moment, wo ich den ersten Entwurf geschrieben habe, fertig und perfekt sein und die tollsten Sätze haben, sondern für mich ist es so, wenn ich ein Buch schreibe, geht es erstmal darum, die Geschichte runterzuschreiben. Und wenn ich es dann überarbeite, dann kann ich gucken, passen die Sätze zusammen? Möchte ich das vielleicht irgendwie anders formulieren? Und ich glaube nicht, dass es in dem Sinne Massenware ist, wenn man viel schreibt. Es ist, klar, es ist massiger, als wenn man in Anführungsstrichen nur ein Buch alle 2 Jahre schreibt, was ja auch schon viel ist, was ja auch die meisten nicht schaffen, die meisten Autoren und Autorinnen. Ich glaube, dass es ganz oft gar nicht daran liegt, dass jemand wirklich das allerbeste Buch schreibt, wenn er so lange braucht, sondern dass er selber von vielen Zweifeln zurückgehalten wird und dass viele Autorinnen, insbesondere aber bestimmt auch Autoren, ganz lange an etwas herumfeilen, weil sie glauben, dass es noch nicht gut genug ist.
Mhm. Ja, das stimmt. Dieser innere Zensor, der ist, auch wenn die Leute immer so von Schreibblockade reden, das ist eigentlich immer nur der innere Zensor, der das nicht zulässt. Ne? Da bin ich bei dir. Aber wie hat denn jetzt, also Tamara hat geatmet, dann muss ich den Mund halten.
Vielleicht kurz zur Einordnung. Also du hast 1 Million Wörter Rohversion geschrieben und das Überarbeiten steht noch aus oder hast du das auch parallel dazu noch in dem Jahr geschafft oder wie sieht's da aus, damit ich das mal mir vorstellen kann?
Also ich habe auch Bücher überarbeitet, ich habe auch Bücher veröffentlicht, ich habe in dem Jahr auch mit 2 Verlagen zusammengearbeitet, die Bücher von mir bekommen haben, die ich in der Zeit geschrieben habe. Die Wörter, die ich gezählt habe, sind einerseits die Erstentwürfe und dann, wenn ich überarbeitet habe und zum Beispiel ein weiteres Kapitel geschrieben habe, habe ich das auch mit da reingezählt. Mhm. Aber das waren auch alle Wörter, weitere Wörter habe ich nicht mit reingezählt.
Aber wann hast du die Überarbeitung gemacht?
Nachmittags.
Ja, Mensch, klare Antwort. Frag doch nicht so blöd.
Ja, das ist die Sache mit der Priorisierung. Wenn du etwas priorisierst, dann machst du es als erstes. Also machst du es in deinem ersten Zeitblock, den du hast, wenn die anderen, also private Sachen fertig sind. Und dann kann man bei 3000, also ich schreibe halt so durchschnittlich 2000 Wörter pro Stunde. Theoretisch könnte ich nach 1,5 Stunden mit 3000 Wörtern fertig sein. Klappt natürlich nicht immer, weil manchmal ist man abgelenkt, manchmal braucht man halt doch ein bisschen mehr Zeit. Manchmal muss ich irgendwas zwischendurch recherchieren und manchmal brauche ich 2 Stunden für 3000 Wörter. Ne? Aber also theoretisch ist es nicht so viel Zeit, wenn man Vollzeitautorin ist. Und dann bleibt halt der Nachmittag für zu überarbeiten.
Okay. Ich meine, klar, wenn man jetzt schon an die oder um die 60 Bücher geschrieben hat, da ist logisch, dass es wahrscheinlich einfach besser fließt, als wenn man irgendwie beim 2., 3., 4. ist und da nochmal gewisse Zeit vergangen ist seit dem letzten Mal. Also das kann ich schon glaube ich, nachvollziehen, weil auch der Schreibmuskel ist ein Muskel. Aber das ist schon wahnsinnig viel. Also in einer Stunde an die 3000 Wörter, also allein, also von so schnell tippe ich gar nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ja, ich tippe teilweise für meinen Gedanken auch immer noch zu lange. Also ich denke wirklich wahnsinnig schnell und manchmal, ich mache auch unheimlich viele Fehler beim Schreiben, weil meine Finger nicht so schnell hinterherkommen. Das bremst mich, glaube ich, nochmal zusätzlich aus. Ich habe auch mal überlegt zu diktieren, aber das ist gar nichts meins, weil dann ist, glaube ich, der Überarbeitungsprozess gleicht sich dann auch irgendwie aus.
Ja.
Und Schreiben ist für mich immer noch Schreiben. Aber wie gesagt, es geht natürlich nicht immer so schnell. Und es geht immer schneller, wenn ich mich eingeschrieben habe. Also die zweite Stunde ist zum Beispiel immer schneller als die erste Stunde.
Mhm. Ja, aber gut, das Hauptproblem ist ja nicht das Schreiben. Klar, die Finger haben eine gewisse Geschwindigkeitsbegrenzung. Sondern zu wissen, was man schreibt. Und also wenn ich es stocke, dann weil ich mich entscheiden muss, wie es jetzt weitergeht. So, plottest du vorher oder schreibst du einfach wild drauf los?
Ich plotte in dem Sinne nicht. Ich schreibe aber auch nicht direkt drauf los. Also früher sind meine Reihen sehr spontan entstanden. Wenn ein Buch zu Ende war, dann habe ich gedacht, das könnte eine Reihe sein. Jetzt gehe ich Reihen zum Beispiel anders an, dass ich mir vorher überlege, wer sind denn die Protagonistinnen in jedem einzelnen Band und gucke mir so ein bisschen an, wer sind die, wer ist bei Liebesromanen, wer sind die Love Interests, dass das schon so ein bisschen zusammenpasst, dass ich im ersten Band schon weiß, auf wen ich auf wen man so Foreshadowing ein bisschen machen kann. Aber ich plotte in dem Sinne nicht. Ich weiß ungefähr, wo die Geschichte hingeht. Also ich habe meistens schreibe ich mir so eine DIN A4-Seite, wo ich einmal so kurz runterreiße, worum es gehen wird in dem Buch. Und dann fange ich an zu schreiben. Und dann entwickelt sich das Buch beim Schreiben. Also ich habe mal versucht zu plotten. Das ist überhaupt nicht meins. Da schreibe ich komplett dran vorbei. Das
Ja, ja.
Wie ist das denn? Also ich finde das total cool, dass du einfach sagst, ich habe entschieden, ich schreibe nächstes Jahr 1 Million Wörter und dann mache ich das halt. Wie ist das denn so mit diesem ganzen Drumherum? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du schreibst, ist alles andere aus, kein Handy, kein nichts. Was ist mit anderen Themen, die aufkommen? Also wie schaffst du es da überall klar zu sagen, ich jetzt hier schreiben, Ruhe und dass das funktioniert? Also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich was machen will, dann kommen doppelt so viele Anfragen rein für andere Sachen.
Ja, also ich glaube, das ist einfach eine Sache der Routine. Also ich habe dieses Problem halt genau auch, dass ich mich sehr schnell ablenken lasse. Was ich mache, dadurch, dass ich als erstes schreibe, ich mache mein Handy gar nicht an. Also das liegt irgendwie in einem Zimmer, ist weiter in einem Flugmodus von der Nacht noch und wartet dann darauf, dass ich mit dem Schreiben fertig bin. Meistens. Das ist wirklich ein Problem, wenn ich mal irgendwie morgens was nachgucken muss oder so und das Handy dann schon an ist, dann weiß ich irgendwie schon. Ich habe aber momentan zum Beispiel keine einzige Social-Media-App auf dem Handy. Mhm. Ich lasse mich aber auch von sowas wie einer Wetter-App ablenken. Also ich bin da sehr anfällig dafür, mich von Dingen ablenken zu lassen. Größtes Problem war dann zum Beispiel genau auch das E-Mail-Programm. Ich habe mir jetzt als Belohnung dass ich das Ziel erreicht habe, habe ich mir ein neues Notebook gekauft, das ich ausschließlich für Deep Work Sachen nutze. Also insbesondere das Schreiben, aber auch eine Newsletter schreiben oder sowas. Da habe ich kein Mail-Programm drauf, da habe ich keinen Zugriff auf irgendwie sowas wie Instagram oder sowas. Mhm. Und ich nutze, also das ist wirklich ein ganz striktes Arbeitsnotebook, was ich nur dafür nutze. Ist vielleicht ein bisschen dekadent, aber ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich es aufmache, ist es auch noch Gold, also so ein bisschen goldig. Jedes Mal, wenn ich es aufmache, erinnere ich mich daran, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Also es ist für mich auch noch wahnsinnig inspirierend. Und es ist sehr hilfreich. Ich arbeite jetzt seit dem 27.12. damit, also seit ungefähr 10 Tagen. Und das ist ein Riesenunterschied, weil ich halt wirklich auch immer zwischen diesen Apps oder zwischen diesen Programmen hin und her gehe. Und das bleibt dann im Kopf drin. Aber was ich einfach merke, dass wenn ich wirklich schreibe und mich nicht ablenken lasse, dann ist auch alles andere egal. Und dann kann ich auch zu allen anderen, wenn jetzt jemand zu mir kommt, oder also ich schreibe zum Beispiel auch im Wohnzimmer, das stört mich überhaupt nicht, wenn dann jemand kommt und was von mir will, dann kann ich den einfach ablocken. Ich habe dann Schallschutzkopfhörer auf und auch im Café habe ich immer Kopfhörer auf, die das Noise-Canceling, die den Umgebungsgeräusche eliminieren. Ich versuche mich da schon sehr abzugrenzen, weil ich dieses Schreibziel erreichen möchte, sondern weil das Schreiben mich extrem mit mir selbst verbindet und ich habe so einen krassen Monkey-Mind. Das heißt, ich habe ständig Aufgaben, Stimmen, sonstiges, irgendwas im Kopf, aber nicht, wenn ich schreibe. Wenn ich wirklich in diesen wenn ich mich nicht ablenken lasse beim Schreiben, wenn ich wirklich straight durchschreibe, dann ist das alles weg. Dann habe ich nur meine Protagonistinnen und einfach die Geschichte im Kopf und das, was ich schreiben will. Und das ist so schön, dass es eigentlich schon Befriedigung genug ist und ich dann gar nicht irgendwie eine Motivation brauche, weil ich einfach weiß, da komme ich zur Ruhe.
Ja, cool.
Also bevor ich jetzt hier mal ein ernstes Wörtchen mit den jungen Menschen mir gegenüber machen muss, machen wir jetzt erstmal einen Break, weil wir haben wieder einen Buchtipp für euch.
Buchwerbung.
Ihr wisst, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, dass wir auch gerne dein Buch bei uns vorstellen. Schreib uns einfach ein E-Mail an alle@2vondertalkstelle.de und wir senden dir die Details. Und heute geht es darum, wie man viele Bücher verkauft, wenn ich das richtig so im Blick habe. Wie sieht's aus, Tamara?
Genau, normalerweise beschreibe ich dir erstmal ganz geheimnisvoll das Cover. Aber jetzt hast du schon ein bisschen verraten, um was es geht. Wir haben ein Sachbuch und ich sehe hier mehrere Bücher passend zum Thema. Allerdings so mit dem unteren Schnitt zu mir. Und vor einem gelben Hintergrund steht ganz, ganz groß in so einem blau-türkis Meer. Und der ganze Titel lautet Mehr Bücher verkaufen, Marketing für Autoren und wurde veröffentlicht von der Autorin Katja Kleiber.
Ja, da bin ich natürlich besonders neugierig. Ne? Du weißt ja, nichts will ich mehr als mehr Bücher verkaufen.
Ganz genau.
Und was schreibt sie denn so?
Ja, ich lese dir mal den Klappentext. Du schreibst Romane und möchtest mehr Bücher verkaufen, Vera?
Ja.
Dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich. Es enthält eine umfassende Strategie, die dir zeigt, wie du deine Präsenz im Internet aufbaust, deine Newsletter optimierst und dein Ranking auf Online-Plattformen verbesserst. Jeder Schritt wird leicht verständlich erklärt, damit du ihn sofort umsetzen kannst. Zudem erhältst du exklusive Einblicke in die Erfahrung anderer Autorinnen und Autoren, die ihre Irrwege und Erfolge mit dir teilen. Am Ende jedes Kapitels findest du Fragen zur Selbstreflexion, die dich unterstützen, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen. Ob im Self-Publishing oder als Verlagsautor, dieses Buch hilft dir, dein Buchmarketing gezielt aufzubauen und mehr Einnahmen zu erzielen.
Und beim Stichwort Irrwege kommen wir ins Spiel, ne?
Da kommen wir ins Spiel, genau. Die Autorin hat uns nämlich beide, wie siehst, wie war das früher bei der...
Getrennt voneinander.
Genau, fragt. Welche Sendung war das? Mit Rudi Carrell. Ja. Herzblatt, glaube ich.
Oh ja.
Genau, da wurden wir getrennt voneinander befragt. Ja, zu verschiedenen Themen. Ich muss jetzt mal gerade schauen, wo du denn nochmal warst.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Hier, Kapitel 79, nachgefragt bei Vera Nentwich, Expertinnenstatus erreichen.
Oh, echt?
Ich komme ein bisschen vorher. Ich bin in Kapitel 61, nachgefragt bei Tamara Leonhardt, jedes Buch ist anders.
Ja, das passt. So.
Ich glaube, da sind aber noch jede Menge ExpertInnen befragt worden.
Ja, also allein Kapitel 79
worden,
deutet darauf hin, dass ja vorher 78 andere sind. Ne? Also von daher...
Genau, also ich muss sagen, es ist sehr, sehr strukturiert aufgebaut. Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so weiter.
War ja auch sehr umfassend. Also, wenn
sehr,
man
sehr umfassend.
Anguckt,
also ich schmeiß mal ein paar Stichworte rein, einfach so ein paar einzelne Kapitel. Lesemotive hatten wir ja auch schon eine Folge zu. Dann die Technik hinter dem Newsletter. Was habe ich hier? Spannungsbogen einer Serie. Also da gibt es einen ganzen Teil zum Thema Serienschreiben. Amazon verstehen. Was haben wir hier noch? Facebook-Kennzahlen verstehen. Leserunden, Preisstrategien. Der Buchhändler deines Vertrauens. Also da ist wirklich von der gesamten Planung bis... Also ich
alles
bin
drin.
Ganz angetan.
Auf jeden Fall. Ja, also ne, lest mal rein in Mehr Bücher verkaufen von Katja Kleiber. Und wenn ihr dann mehr Bücher als ich verkauft, dann habt ihr euch das verdient. Ja, also zu dem Thema des Buchtipps, Thema Marketing, kommen wir nachher noch. Aber ich muss da nochmal drauf eingreifen. Also das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehe. Wenn ich schreibe... Natürlich liegt mein Handy neben mir, mal abgesehen davon, dass ich die meisten Töne bei dem Handy sowieso stumm geschaltet habe.
Auch.
Und dann gucke ich da einfach nicht drauf.
Ja.
Also warum ist das ein Problem, das Handy da liegen zu haben?
Ich glaube, es ist wirklich eine Gewohnheit. Also mir wird öfter unterstellt, dass ich ADHS habe. Ich weiß es nicht, es wurde nicht diagnostiziert, aber ich weiß, dass ich ein enormes Suchtpotenzial habe und dass ich diese kleinen Dopaminkicks immer wieder brauche. Ich weiß nicht, ob ich mir das selber antrainiert habe oder ob das sowieso schon in mir drin ist. Ich kenne das aus meiner Kindheit auf jeden Fall auch. Also es ist nichts Neues, was jetzt mit Instagram oder so gekommen ist. Und wenn das Telefon da liegt, dann ist das Telefon quasi ein Trigger dafür, dass mein Körper oder mein Geist weiß, da kannst du dir schnell einen Dopaminkick abholen. Das ist wirklich diese Abhängigkeit von diesen Neuigkeiten, von diesem, es könnte mir ja irgendwie jemand was Tolles geschrieben haben, es könnte ja eine neue Bestellung, also direkte Bestellung, über andere Bestellung kriege ich keine Benachrichtigung reingekommen sein. Es könnte ja sein, dass mir jemand auf eine Frage geantwortet hat und das löst ja was in einem aus. Das löst ja diesen kleinen Dopaminkick in einem aus und danach sucht man.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen, aber ganz ehrlich, beim Schreiben.
Ja, und das Ding ist, Vera, Gehirne funktionieren ja sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, Menschen, wenn sie sagen, dass sie sich auf eine Sache fokussieren können, aber bei mir zum Beispiel sind, wenn du es mit einem Browser vergleichst, immer mindestens 23 Tabs offen, wo der eine überlegt, ja, was hast du denn da geredet und habe ich da wohl schon eine Antwort und was macht eigentlich der und der und wieso war die denn jetzt so wieder so blöd und da hinten spielt noch irgendwer Musik und das ist halt sehr schwierig, das abzustellen.
Kann ich mich total mit verbinden.
Okay, ja, wenn ihr das so sagt, also das Problem habe ich nicht. Also bei Tätigkeit, wenn ich zum Beispiel, wenn irgendwie abends Fernsehen gucke und das, was ich da gucke, beschäftigt mich nicht sehr. Da geht es mir auch so, dass ich mich dabei erwische, dass ich irgendwie ständig das Handy, ich habe ja immer noch Handy und Tablet da liegen, dass ich da immer ständig da reingucke und mich nach irgendwann frage, warum gucke ich hier eigentlich drauf? Ne, so. Also das kann ich schon. Und ich kenne das mit den Dopamin-Kicks auch, insbesondere wenn ich Schokolade im Kühlschrank habe.
Kühlschrank.
Und so, aber ja, ich tue die immer im Studio. Ich mag die, wenn die so knackig ist. Und wobei ich auch gelernt habe, gerade im letzten Jahr, weil ich ja doch auch viel abgenommen habe, dass das wirklich Trainingssache ist. Das Gehirn hat einfach irgendwann mal gelernt, ne? Wenn ich da Schokolade hole, dann tut das gut und sagt dir die ganze Zeit, hole Schokolade. Mhm. Das kann man dem auch wieder abtrainieren. Oder man kauft einfach keine Schokolade, das geht auch. Und so. Und ich kann zum Beispiel im Café sitzen, ich liebe es sogar, wenn da die Hintergrundgeräusche sind, weil das belebt mich. Also, so, also.
Es kommt drauf an. Also es gibt auf YouTube gibt es so Clips mit Kaffeehaus-Noise.
Genau.
Da wird geklappert und geredet, aber so, dass du keine Wörter verstehst. Mhm. Und das finde ich unheimlich aktivierend fürs Gehirn, ohne dass es ablenkt, weil man ja keine echten Gespräche hört. Mhm. Im Café, das wäre für mich nicht möglich, weil ich da 7 Gespräche gleichzeitig zuhören würde.
Aber da helfen die Schallschutz, also die Noise-Canceling-Kopfhörer tatsächlich.
Ja, und da kann ich schon sehr gut abtauchen. Also das, ja gut, aber so ist jeder Jeck Angosch. ne, das ist halt so. So, aber jetzt, wie viele Bücher sind dann jetzt aus dieser 1 Million Wörter geworden? Oder
23,5. Aber es sind halt kurz, ja, aber es sind halt Kurzromane dabei, die 30.000, 40.000 Wörter nur haben. Ne? Also und meine, selbst meine längeren Romane, die haben so dann maximal, momentan halt maximal 75.000 Wörter. Also es sind jetzt keine High-Fantasy-Trilogien dabei.
Ja. Das ist schon geil.
Ja.
Gut, dann musst du dich ja jetzt neben dem Überarbeiten. Ich traue mich jetzt nicht, die Frage zu stellen. Wann hast du dich denn jetzt noch um die Veröffentlichung gekümmert? Nach dem Nachmittag?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Aber also teilweise. Wie gesagt, es waren Verlagsbücher dabei und ich hab mit den Verlagen auch deswegen zusammengearbeitet, weil ich da weniger machen wollte. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, wenn man mit Verlagen zusammenarbeitet, dann sollte man selber das Marketing übernehmen. Aber es war zum Beispiel ein Amazon-Verlag, mit dem ich meine Amazon-Reichweite erhöhen wollte. Und es war ein kleiner Verlag, mit dem ich den Spiegel Bestseller bekommen wollte, was auch geklappt hat. Und da war am Anfang des Jahres wirklich, Dankeschön, da war am Anfang des Jahres wirklich nochmal viel Marketing. Dann war diese Ostsee-Reihe, die Ostsee-Reihen, die ich rausgebracht habe, die sollten tatsächlich ein bisschen nebenbei laufen. Ich bin damit komplett white gegangen, das heißt, ich habe nicht nur über KDP veröffentlicht, sondern über Tolino. Und ich wollte, dass die sich organisch langsam aufbauen. Deswegen habe ich da auch so gut wie kein Marketing für gemacht, aber das war sehr bewusst. Es gab aber durchaus Bücher, da hätte ich gern mehr Marketing gemacht, da hätte ich gern den Launch mehr begleitet. Es lief nicht nur, weil ich so viel geschrieben habe, sondern einfach, weil das Jahr so intensiv war, lief da ziemlich viel sehr nebenbei. Und es für 2026 steht auch auf meiner Liste, dass ich mir mal eine vernünftige Launch-Strategie überlege, dass ich wieder ein neues Blogger-Team aufbaue, weil gefühlt muss man das jedes Jahr machen, weil die Leute aufhören oder auf einmal zu groß für einen sind. Und also das ist definitiv was, wo ich gemerkt habe, ist nicht meine Priorität 2025.
Und da habe ich vielleicht mehrere Nachfragen. Bestseller, war das Sachbuch oder Belletristik?
Das war Ratgeberroman, aber es war auf der Ratgeberliste.
Also auf der Sachbuchliste. Mhm.
Genau.
Mhm. Ja, Glückwunsch, aber wir wissen ja jetzt auch, dass da nicht ganz so viele Verkäufe für nötig sind.
Nee, mir ging es auch wirklich vor allem darum, in einen Buchladen gehen zu können und zu sagen, ich bin Spiegel-Bestseller-Autorin,
ja, klar,
weil die einfach einen Unterschied machen. Also
mir war das doch mega.
Natürlich. Absolut, absolut.
Hat war sehr ja strategisch.
Da hat man ja auch schon die Sandy Messier zu dem Thema hier auf jeden Fall.
Ah.
So, aber dann, du hast mich sehr interessiert, diese Ostsee-Reihe, die rein organisch sich entwickeln sollte. Mhm. Wie hat sie sich denn entwickelt?
Sehr gut. Also wirklich richtig gut, ja. Ich habe bisher 9 Bücher veröffentlicht. Ich hatte im März das erste, dann alle 2 Monate jeweils 1. Und dann habe ich eine 4-teilige Weihnachtsreihe rausgebracht, die im Abstand von einem Tag jeweils im November rauskam. Und ich hatte das große Glück, beziehungsweise ich habe einfach die Mitarbeiterin von Tolino direkt angeschrieben, dass ich ein paar Deals bekommen habe.
Oh ja, okay,
und ich hatte jetzt sogar einen Weihnachtsdeal mit einem Weihnachtsbuch, der richtig reingehauen. Da war ich so richtig, also das hat wirklich richtig viel gebracht. Und natürlich kann ich von dieser Reihe noch nicht leben, aber sie baut ein neues Standbein auf. Und ich habe jetzt noch geschrieben, 7 weitere Ostsee-Kurzromane sind noch nicht veröffentlicht. Also eine Reihe ist fertig davon, eine zweite Reihe habe ich angefangen mit 2 Büchern. Und das heißt, ich habe für dieses Jahr auf jeden Fall schon so viele Bücher, dass ich alle 2 Monate 1 rausbringen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich auf einen Monat gehe oder das hängt ein bisschen davon ab, wie ich jetzt weiter schreibe. aber ich kann das halt weiter füttern. Und das ist ja was, guck mal, ich habe jetzt noch nicht mal ein Jahr, bin ich jetzt mit diesen Romanen draußen, mit diesen Kurzromanen draußen. Es sind halt auch noch Kurzromane. Das ist eine ganz andere Leserschaft auch, die diese kürzere Bücher lesen. Und ich bin da super entspannt. Das darf sich über die nächsten Jahre so entwickeln, dass es dann halt irgendwann genug abwirft, damit es mich unterstützt. Und ich glaube auch, dass es einfach eine weitere Tür aufmacht. Und ich bin ja, mein großes, eines meiner wichtigsten Werte und eines meiner größten Ziele auch, ist halt die Freiheit, die Unabhängigkeit von einzelnen Einkommensströmen. Und das ist einfach ein weiteres Standbein. Das macht Spaß, sie zu schreiben, weil ich habe auf Usedom gewohnt, ich liebe diese Insel und ich kann immer wieder hinfahren und sagen, das ist jetzt Recherche.
Liebes Finanzamt.
Liebes Finanzamt. Und es ist ja auch, also, und ja.
Ja, also du siehst das oder du merkst, dass ich nach Worten ringe. Weil mich das sehr beeindruckt. Wir hatten im Vorgespräch, Tamara und ich, nämlich so diskutiert, so ein bisschen, weil ich auch jetzt dabei, also mir für dieses Jahr das Ziel gesetzt habe, einfach endlich jetzt mal zu schaffen, dass ich da doch einen finanziell markanten Beitrag über das Schreiben erwirtschafte und wie ich das denn strategisch angehe und was ich denn da schreiben soll. Und der Gedanke, dass du einfach Ostsee-Kurzgeschichten schreibst, die rausgibst und die wachsen von alleine organisch und ich rate mir ja einen ab. Was bin ich für ein Loser?
Also nein!
Ja. Das beeindruckt mich immer und wirft natürlich auch Fragen auf. Ich sage, verdammt nochmal, ne?
Was aber ich glaube, es ist auch wirklich die Frequenz. Also dieses, ist ja schon Rapid Release letztendlich.
Ja.
Und dann halt dieses dem Genre einfach sehr treu bleiben. Also die Bücher, sie sind nicht austauschbar, es sind coole Geschichten. Also ich persönlich liebe sie total. Mm-mm. Meine Leserin auch.
Sind das denn, wenn du sagst Ostsee-Romane, sind das, was sind es denn? Krimis, Liebesromane?
Nee, Liebesromane.
Ah, Liebesromane.
Liebesromane. Die hat so zusammenhängende Geschichten. Und das ist einfach so ein cozy Genre und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte, deswegen zurück an
dich. Dann stelle ich jetzt die Fachfrage, die ich am Anfang, die wir diskutiert haben. Ich überlege, ne, ich habe ja bisher 2 Krimireihen, ich will mir auch mehr rausbringen. Was würdest du mir denn aus deiner Erfahrung sagen? Soll ich die 3. Krimireihe anfangen oder mein Genre erweitern und vielleicht auch in Richtung Liebesromane gehen?
Ich würde dich fragen, worauf du Lust hast. Nein, weil das ist wirklich...
Ich habe das Lust, was am meisten Geld bringt.
Ja, das macht keinen Sinn.
Also ich habe auf beides Lust. Es ist nicht, dass ich mich bei eines überwinden müsste oder so. Ne? Also Krimi fällt mir wahrscheinlich leichter sogar. Weil da
ja, wenn es dir leichter fällt, dann würde ich Krimi bleiben, weil du da ja auch schon deine Leserschaft schon hast und da weiter reingehen kannst. Mhm. Es ist aber auch schön, also für mich ist es super wichtig, dass ich auf andere Genres ausweichen kann, weil zum Beispiel Krimi konnte ich jetzt 2 Jahre lang nicht schreiben. Das ging überhaupt nicht. Und jetzt habe ich gemerkt, meine Liebesromane werden immer düsterer. Also schreibe ich jetzt mal wieder einen Thriller.
Ja gut, Thriller. Also ich schreibe ja eher die leichteren Krimis. Aber
ja, der war jetzt auch nicht so schwer wie meine vorherigen Thriller. Aber also ich würde, wenn du, hast du schon Liebesromane veröffentlicht? Das weiß ich gerade nicht.
Ja, einen. Wobei, man sagt immer, das ist ein bisschen ein Liebesroman, der wie ein Krimi wirkt. Aber egal.
Okay. Also ich würde mit einem neuen Genre inzwischen nur noch dann anfangen, wenn ich wirklich mindestens 3 Bücher fertig habe, bevor ich damit rausgehe. Mm. Das heißt, wenn du in das neue Genre reingehen möchtest, dann darfst du einmal darüber nachdenken, ob du dir jetzt die Zeit dafür vorher nehmen möchtest, erstmal so viel zu schreiben, bevor was Neues rauskommt.
Weil ja, ich glaub, das war auch ein Gedanke, den ich auch hatte, ja.
Ja, ich glaube, es macht nicht mehr so viel Sinn, mit einem Buch rauszugehen. Also wenn man die Möglichkeit hat, dann macht es nicht so viel Sinn.
Ja, deswegen war auch so die Idee, irgendwie doch schon ein Reihenthema zu haben. Und ich habe schon so drüber nachgedacht, auch vielleicht so ein bisschen den Vorrat zu schreiben, dass man dann da wirklich im, wie hast du gesagt, Rapid Release, da kurz hintereinander was rausbringen kann. Ja.
Es gibt auch andere Strategien, ne? Also es geht auch komplett anders. Aber ich finde, es ist entspannter und es ist nachhaltiger, wenn man direkt was hinterher schieben kann, wenn die Leute einfach sehen, okay, das ist jetzt, da kommt was und sich an einen erinnern.
Ja, danke für diesen kurzen Ausblick. Wir hatten ja auch kurz festgestellt, ich oder die Menschen, die mein Willkommen in dieser Folge mitbekommen haben, haben ja gehört, dass ich ja zwischen den Tagen den ein oder anderen amerikanischen Podcast gehört habe, unter anderem den von Mel Robbins. Und wir haben vorhin ja festgestellt, dass du den schon länger kennst als ich und folgst. Und wie sehr beeinflusst dich das Hören gerade dieser Podcasts?
Also Mel Robbins insbesondere beeinflusst mich, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, sie zu hören. Das war schon vor dem Schreiben. Da hat sie, ich hoffe, dass es wirklich so lange schon her ist, aber sie hat ein Buch rausgebracht, das heißt die 5-Second-Rule.
Mhm.
Und das ist so simpel. Sie hat die simpelsten Konzepte. Wenn sie dir die rüberbringt, dann denkst du so, ja, ist simpel, aber trotzdem bist du wahnsinnig inspiriert. Und die 5-Second-Rule ist einfach nur, wenn du was machen möchtest, dann zählst du bis 5 und dann machst du es, weil dein Verstand keine Möglichkeit hat, Argumente zu finden. Bei ihr war es halt so, sie war ja wahnsinnig verschuldet und depressiv und sie hat dann, also wie tief depressiv, weiß ich jetzt nicht, aber sie ist nicht mehr aus dem Bett gekommen morgens. Und dann hat sie halt irgendwann angefangen, wenn sie morgens im Bett lag, hat sie gesagt, ich zähle jetzt bis 5 und dann stehe ich auf. Und dann hat sie wirklich bis 5 gezählt und ist aufgestanden. Und allein das hat mich so wahnsinnig geprägt. Es klappt nicht immer, aber gerade wenn ich merke, okay, ich stecke jetzt hier irgendwie fest, dann hilft mir das total. Aber im letzten Jahr war Mel Robbins für mich, sie hat letztes Jahr das Let Them-Buch rausgebracht und das war für mich letztes Jahr mein absolutes Highlight als Bücher und ich glaube, es ist auch eines der wichtigsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Denn ich habe ein ganz großes Problem damit, dass ich mir immer Gedanken darüber mache, was die anderen über mich denken. Mhm. Und Let Them bedeutet letztendlich nur, lass die anderen machen, was sie machen, lass die Erwachsenen Erwachsene sein. Das ist so ein Satz, der mich total umgehauen hat. Lass Erwachsene Erwachsene sein. Weil das bedeutet nicht nur, lass sie tun, was sie tun wollen, sondern auch lass sie denken, was sie denken wollen. Mhm. Und dass sie ihre eigenen Gefühle haben. Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Satz. Aber in dem Fall halt für mich auch, die Leute werden eine Meinung über dich haben und du kannst diese Meinung nicht kontrollieren. Mhm. Und das weiß ich natürlich. Das war nicht neu für mich und trotzdem hat es mich dann in dem Moment so, es hat mich wirklich zum Weinen gebracht in dem Moment, weil es mich so geöffnet, es hat sowas in mir aufgemacht. Und der zweite Teil von dieser Methode, in Anführungsstrichen, ist dann halt, dass du nicht nur sagst, lass die anderen so sein, wie sie sind und tun, was sie tun, sondern lass auch mich. Das heißt, wenn ich den anderen zugestehe, dass sie eine Meinung über mich haben, habe ich trotzdem das Recht dazu, meine Grenze zu setzen und zu sagen, ja, du kannst ja diese Meinung über mich haben, das erlaubt dir aber nicht, so und so mit mir umzugehen. Wenn du das machen möchtest, dann ist hier meine Grenze und ich lasse dich da nicht drüber treten. Grenzen setzen ist für mich ein ganz wichtiges Thema in den letzten Jahren gewesen und das hat es nochmal so extrem vertieft und ich glaube, in diesem Bezug zu der 1 Million Wörtern ist es unfassbar wichtig, wenn man sich so ein großes Ziel setzt, dass man seine Grenzen verteidigt und dass man die anderen zwar machen lässt, einen zum Beispiel stören lässt und alles Mögliche oder diese störende Aktion ausführen lässt, aber dann halt die Tür zumacht zum Beispiel. Das ist dann dieses Let Me. Das ist sich selbst in die Verantwortung bringen und nicht sich als Opfer fühlen und sagen, ja, die anderen und das Außen und so weiter. Ja, das ist alles da und das ist alles ein Störfaktor und das ist alles ein Problem. Aber du bist kein Opfer, sondern du kannst die Verantwortung dafür übernehmen, wie du mit diesen ganzen Dingen umgehst.
Mhm. Aber was tust du denn in so einem Moment, wo du das Gefühl hast, irgendjemand will jetzt was von mir und dann kannst du natürlich die Tür zumachen, aber hast du nicht auch diese Stimme im Kopf, die dann fragt, ja, ist das gerade fair, dass du jetzt diese Tür zugemacht hast? Du musst doch auch für andere da sein und du solltest doch. Und ne, also die Stimme ist bei mir sehr, sehr stark.
Ja, die kenne ich definitiv auch. Ich weiß aber auch, dass dieses Tür zumachen was Temporäres ist. Ich sage dann zum Beispiel, es ist schön, dass du mir das jetzt erzählen möchtest. Ich kann nicht immer so ruhig und nett und lieb sein, das ist klar. Muss man aber auch nicht immer, finde ich, weil wenn jemand zum 5. Mal was von dir will und du schon 5-mal lieb und nett warst, dann geht's halt auch mal in einem anderen Ton. Aber es heißt ja nicht, weil ich mir jetzt in diesem Moment Zeit für mich und nicht für dich nehme, dass ich mir überhaupt keine Zeit für dich nehme. Es gibt ja diese, habe ich schon oft drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt dieses Tool, du nimmst dir einen Zettel, schreibst auf die eine Seite ja, auf die andere Seite nein. Und wenn du dem Außen die Ja-Seite zeigst, dann zeigst du dir die Nein-Seite. Mhm. Und darüber muss man sich immer im Klaren sein. Du kannst nur, natürlich kann man auch, wenn man jetzt in einer Gruppe schön was zusammen macht, sagst du zu der Gruppe und zu dir selbst, ja, das gibt's auch. Aber in den allermeisten Situationen ist es, wenn wir zu dem, der uns stört, in dem Moment ja sagen, sagen wir zu uns nein. Und das ist so wichtig. Und ich kann den Zettel aber hinterher auch wieder umdrehen und kann dann sagen, okay, jetzt sage ich halt dazu nein, dass ich jetzt vielleicht gerne noch weitermachen würde, in dem Bereich nur für mich da zu sein. Und jetzt sage ich zu dir ja. Und dann ja auch wieder ein bisschen zu mir ja. Das kommt ja dann auch. Aber es gibt halt Momente, in denen man zu sich ganz hart Nein sagt, wenn man zu den anderen Ja sagt. Und das sollte man einfach sehr bewusst machen. Also bewusst zu sich Nein zu sich zu sagen, das ist was sehr viel bei mir verändert hat, dass ich mir wirklich ganz klar Gedanken darüber mache, will ich jetzt wirklich Nein zu mir sagen und Ja zu den anderen.
Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ja, und ich muss auch sagen, ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt so zwischen den Tagen dann so reingehört und habe natürlich auch diese 5-Sekunden-Regel mitbekommen. Und ja, und finde sehr gut, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal benutzt, ne, wenn ich dann so, so morgens auf der Couch liege nach dem ersten Latte Macchiato und denke, jetzt musst du wieder schreiben. Ne, 5, 4, 3, 2, 1. Wie oft musstest du von 5 runterzählen, um deine 3000 Wörter zu schreiben?
Gar nicht, glaube ich. Also
Angeberin.
Nein. Das ist auch, mir wird immer nachgesagt, ich bin unheimlich diszipliniert. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht diszipliniert. Ich kann mich selber nicht disziplinieren. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mir Systeme schaffen, in denen ich funktioniere. Ja. Und wenn du ein anderes wahnsinnig wichtiges, also ein anderes der wichtigsten Bücher, die ich jemals gelesen habe und auch schon 4-mal gelesen habe, ist Atomic Habits oder die 1%-Methode von James Clear. Und da beschreibt er ganz genau, wie du Routinen aufbaust. Und wenn du einen Anker dafür hast, dass du schreibst, dann fällt es dir, dann brauchst du keine extreme Motivation oder Disziplin, um zu schreiben. Dann brauchst du diese 5-Sekunden-Regel auch nicht. Denn bei mir ist es wirklich so, ich stehe morgens auf, ich gehe ins Bad, ich mache mir einen Tee, trinke ein Glas Wasser. Inzwischen stelle ich mich an meinen Wohnzimmer-Stehtisch und schreibe erst mal einen Braindrop. Aber vorher war die meiste Zeit des letzten Jahres war es so, ich stelle mich an diesen Tisch, ich mache meinen Computer auf, ich öffne mein Schreibprogramm, ich fange an zu schreiben. In den letzten Monaten hat sich dann noch das E-Mail-Öffnen erstmal mit eingeschlichen, was ich dann ja eliminiert habe jetzt. Aber es ist wirklich, wenn du einer ganz konkreten Abfolge von Abläufen folgst und dieses Schreiben ans Ende von einer Kette setzt, von einer Kette von Routinen setzt, die du sowieso machst, wie zum Beispiel halt Zähneputzen, Tee kochen, keine Ahnung, vielleicht machst du noch Yoga oder meditierst, das, aber was auch immer, und danach Laptop auf, bedeutet, ich mache mein Schreibprogramm auf und schreibe. Dann braucht es keine Disziplin, weil das ist, ich habe mit dem Eisbaden angefangen und ich habe mit dem Eisbaden aber im August angefangen. Ich habe im August angefangen. Da hatte das Wasser 22 Grad. Und ich gehe jede Woche gehe ich 3-mal joggen und ich jogge halt zum See hin, gehe ins Wasser und jogge wieder zurück. Und wir haben damit einfach nicht aufgehört. Inzwischen fahre ich mit dem Auto zum See, weil es einfach zu kalt für mich ist, zurück zu joggen. Aber gestern war der See zugefroren. Und ich konnte nicht ins Wasser. Und es hat sich so falsch angefühlt. Obwohl das Wasser 2,5 Grad hat, aber ich konnte nicht reingehen. Und es hat sich so falsch angefühlt. Ich habe mich so unfertig gefühlt. Und das ist das, was passiert, wenn man wirklich eine Routine aufbaut. Und das ist das Muskelgedächtnis. Und irgendwann fällt es dir so schwer, den Laptop aufzuklappen zu einer bestimmten Uhrzeit und nicht zu schreiben, dass es viel schwieriger ist, nicht zu schreiben, als zu schreiben.
Ja, das stimmt. Ich arbeite noch dran, man muss das ja eine Zeit lang machen, aber ich fühle mich gerade auf einem guten Weg und lieber Andrea, du hast mir zumindest wieder noch weiter kräftigen Schwung gegeben und ich habe sogar das Gefühl, Tamara ist ein wenig beschwungen, sagt man das
ich,
nicht.
Ich bin ja gar nicht unbeschwungen. nee, das ist tatsächlich, also ihr lieben Leute, auch unbedingt schaut mal bei der Andrea auf Insta und auch auf YouTube vorbei. Da sind ganz tolle, inspirierende Videos, die sind sehr hilfreich.
Jo, Tamara, du kannst den Schwung jetzt aufnehmen und der Andrea unsere 3 total kritischen Buchbubble-Fragen stellen.
Jawohl.
Mit denen ich mich vorher nicht auseinandergesetzt habe. Also die Antworten sind sehr spontan.
Ja,
sehr
das schön. Lieben wir. Das lieben wir.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir die schon hatten, als du das letzte Mal bei uns warst. Im Zweifel muss jetzt einfach nochmal. Es hat sich ja bestimmt viel verändert. Als Leserin, welches Buch hat dich zuletzt zu Tränen gerührt? Oder also aus Mitgefühl oder aus Lachen zu Tränen gebracht?
Zu Tränen gebracht, weil es so berührend war. Und das war die Autobiografie von Margot Friedländer.
Ja, klar.
Das glaube ich. Und wer in unserer schönen Buchbubble war ganz besonders inspirierend für dich?
In unserer Buchbubble, also in der deutschen Self-Publishing-Buchbubble?
Nein, generell.
Oh, besonders inspirierend. Ich lasse mich ja, das ist ja ein großes Problem von mir, ich lasse mich ja immer von allen inspirieren.
Ist das ein Problem, sich von allen inspirieren zu lassen?
Ja, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, weil man dann immer alles machen möchte. Ach, weil man zu viel, das ist das, was Tamara vorhin gesagt hat, mit den vielen Browser-Tabs, die man dann auch hat.
Aber bei wem hast du es denn jetzt wirklich gemacht?
Bei wem ich mich, von wem ich mich wirklich inspirieren habe lassen. Also ich habe mich ja 2024 von dieser Mastermind-Gruppe sehr inspirieren lassen. Mhm. Und da, ich glaube, ich würde herausheben, Marit Berntson, das ist eine deutsche Self-Publishing-Autorin, die jetzt auch gerade Finale des Kindle Storyteller Awards war.
Mhm.
Und sie ist jemand, der so total ihren eigenen Weg geht. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. In dem, was sie schreibt, in dem, wie sie das Schreiben und das Self-Publishing als Business versteht, wie sie selber losgeht, wie sie auch Geld in die Hand nimmt, wie sie auch auftritt. Also ich mag sie als Mensch auch total, aber ich finde sie als Autorin unheimlich inspirierend und auch sehr wertschätzend insgesamt für alles. Und sie ist sehr geerdet und trotzdem wahnsinnig erfolgreich auch.
Ja, sehr schön. Die war noch nicht bei uns, ne? Tamara?
Nee, müsst ihr unbedingt einladen. Sie ist die Weihnachtsroman-Queen.
Ach so, ich muss dir die nächste Frage sagen. Welches Klischee möchtest du denn nie wieder in einem Buch lesen?
Das ist ganz einfach. Das Mädchen, das gerettet werden muss.
Das ist, glaube ich, in 90% der Fälle die Antwort.
Ach so, dann ist ja langweilig.
Nein, ist okay. Das unterstreicht die Wichtigkeit, dieses Klischee anzugehen. Ne? Wobei mir dann noch die Frage entsteht, wie oft ist es dir passiert bei 1 Million Wörtern, dass du doch das ein oder andere Klischee dann wiederholt hast?
Aber ich finde Klischees an sich gar nicht so schlimm, wenn man sie richtig verwendet. Also die gerade im Liebesromanbereich, glaube ich, bei Thrillern ist es definitiv anders. Das ist ganz schlimm, wenn man Klischees verwendet. Aber bei Liebesromanen wollen die Leserinnen das ja auch so ein Stück weit. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja die Tropes. Ich finde, man darf es halt immer wieder neu verpacken. Und es muss zum Buch passen.
Ja, das stimmt. Ja, liebe Andrea, du hast uns jetzt einen super Jahresstart hier geliefert. Und,
freut mich.
Ich nehme mir nicht vor, 1 Million Wörter zu schreiben. Ne? Also ich kenne meine Grenzen, aber einige mehr als zuvor. Und ein paar Bücher sollen rauskommen. Und wir werden mal sehen, was dann so am Ende des Jahres zu sagen ist. Wir wünschen dir natürlich weiterhin so super tollen Erfolg und dass alle deine Ziele wahr werden. Und,
Dankeschön. Das wünsche ich euch auch.
Und ja, das wünschen wir euch auch da draußen, nicht? Liebe Hörer und Hörer, was immer ihr euch für 2026 vorgenommen habt, wir drücken fest die Daumen, dass das wahr wird. Ihr könnt uns gerne auch mal was dazu sagen, was ihr für Ziele habt und so. Das finden wir immer sehr spannend. Ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt, nicht? Uns weiter zu folgen, unser Buchbubble Bulletin zu abonnieren. Ja, auch da müssen wir in diesem Jahr vielleicht das eine oder andere mehr liefern. Wir bemühen uns. Und ja, ansonsten bleibt uns einfach gewogen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, danke, Andrea.
Tschüss. Danke euch.